Pamela Papst ist die erste von Geburt an blinde Strafverteidigerin Deutschlands. Nach Motiven ihrer 2014 erschienenen Biografie »Ich sehe das, was ihr nicht seht« entstand Die Heiland – Wir sind Anwalt. Eine ARD-Serie, die sich schnell zum Quotenhit entwickelt hat. Bis zu 5,6 Millionen Menschen schalten pro Folge ein. Auch in der dritten Staffel, die in diesen Tagen startet, hat Schauspielerin Christina Attenstedt die Hauptrolle der blinden Anwältin Romy Heiland übernommen und wurde für die Vorbereitung unter anderem auch von Pamela Papst gecoacht. Im Herbst-Special von Road to Glory spreche ich mit Pamela und Christina über die Frage, was Sehende von Blinden lernen können und umgekehrt. Darüber, welche Vorteile es zuweilen hat, sein Gegenüber nicht sehen zu können und wofür Menschen mit Handicap in Deutschland bis heute der Alltag seine Tücken bereithält. Wir sprechen über Mobbing-Erfahrungen in der Schulzeit, berufliche Tiefpunkte, über die Frage, wie Blinde träumen und wie sie sich ihre Umwelt vorstellen und warum es sich Pamela Papst bis heute niemals gewünscht hat, dauerhaft sehen zu können. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Pamela Papst und Christina Attenstedt.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Liebe Pamela, liebe Christina, ich freue mich, dass ich euch heute begrüßen kann zu meinem Podcast und ich bin vor allem froh, dass es noch geklappt hat, weil ich kann kurz erzählen, ich komme aus Hamburg mit dem Auto und das ist der Tag nach dem Sturm. Alle Zugverbindungen wurden abgesagt und ich habe 5 Stunden mit dem Auto von Hamburg hierher gebracht und dachte schon, ich muss das absagen und bin so froh, dass wir uns jetzt gegenüber sitzen. Herzlich willkommen.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du es geschafft hast.
Genau, schön, dass du es geschafft hast.
Schön, dass ihr auf mich gewartet habt. Liebe Pamela, das ist natürlich eine perfekte Überleitung. Ich habe mir die erste Folge von Die Heiland, wir sind Anwalt, natürlich angesehen. Und da geht es ja auch um Fahren für Blinde. Es gibt da ja so Workshops. Frage, hast du das schon mal ausprobiert? Hast du dich schon mal an einer Steuer gesetzt?
Ja, also ich habe auch schon mehrfach daran teilgenommen. Und ich persönlich mag das auch extrem gern, sich dann eben auch mal hinter das Lenkrad zu setzen, mal was machen zu dürfen, was man normalerweise ja unter gar keinen Umständen machen darf. Und wenn man dann auch eben einen entsprechend todesmutigen Fahrlehrer an seiner Seite hat, ist das auch eigentlich überhaupt gar kein Problem.
Und das ist dann so, wie es in der Serie zu sehen ist, dann ist dann so ein Autobahnstück oder eine, wie kann man sich das vorstellen? Da ist ein Stück Straße gesperrt und dann unter...
Genau, also ich weiß natürlich nicht, also ich habe jetzt die erste Folge noch nicht gesehen und Christina,
ich ja mehr als du.
Christina war ja schon mit dabei, sozusagen, ich kenne ja nur das Buch. Aber ja, es wird auf jeden Fall immer ein abgesperrtes Gelände genommen, sonst ist das rechtlich auch gar nicht möglich. Wir dürfen ja nicht im normalen Straßenverkehr fahren. Und dann hat man eben ein Fahrschulfahrzeug, einen Fahrlehrer und ja, der gibt dann die entsprechenden Kommandos. Aber man bremst selber, man kuppelt selber, also man macht schon alles selber. Man lässt sich jetzt nicht durch die Gegend fahren oder so.
Bei uns war das, glaube ich, so ein abgesperrtes, ich meine, es wäre ein Übungsgelände für die Bundeswehr oder für die Polizei gewesen.
Da wäre ich ja auch gerne gefahren, da bin ich ja neidisch.
Ja, es war auch echt eine super Strecke, also man konnte richtig Gas geben. Ich weiß nicht, wie schnell fährst du denn, wenn du das
machst? Also ich bin schon 130 gefahren, das war dann aber auch ein abgesperrter Flugplatz, ja.
Nein.
Aber es ist ja irgendwie faszinierend, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, aber toll. Also Hut ab, was alles heute möglich ist, das ist ja toll, weil man möchte ja auch sich auch ausprobieren und mal andere Horizonte erobern. Und das
deswegen
ist,
greifen wir das ja zum Beispiel auch dann für die Serie auf, weil wir auch ja zeigen wollen, was man alles machen kann, was alles geht. Das soll ja nicht nur unterhalten, sondern die Leute sollen ja indirekt auch noch ein bisschen was lernen dabei.
Wann habt ihr euch beide denn zum ersten Mal zur Vorbereitung zur Serie?
Gesehen.
Nein, kennengelernt. Natürlich nicht gesehen. Wann habt ihr euch das am ersten Mal kennengelernt? Und wie ist so die Erinnerung an das erste Treffen? Wie war so die Chemie? Und
naja, auf jeden Fall, als es dann klar war, dass wir eine neue Darstellerin haben, eine neue Darstellerin gefunden haben. Hm. Auf jeden Fall. Ich weiß noch an dem Tag, als Christina dann ins Büro kam und wir uns quasi privat getroffen haben und das Büro sozusagen geschlossen war, kam gerade noch eine Dame anspaziert, deren Freund an dem Tag verhaftet wurde und dann habe ich Christina noch spontan zu meiner Praktikantin gemacht. Weißt du noch?
Stimmt, ja, du hast gesagt, das ist meine Praktikantin, die hört ein bisschen zu. Und
ich dachte, oh Gott, ich kann ja nicht sagen, das ist meine neue Fernsehdarstellerin. Da rennt ja jeder gleich raus.
Es wurde gleich spannend. Oh, das war auch richtig spannend. Die waren auch richtig, also da war richtig was los.
Absolut.
Ja, da konnte ich dich gleich in Aktion erleben. Überhaupt war das ein total schönes Treffen, fand ich.
Fand ich auch.
Pamela hatte mir gleich angeboten, also ich kriegte mit der Zusage zu der Rolle auch gleich, also nachdem ich dann auch zugesagt hatte, kriegte ich auch gleich Pamelas Telefonnummer, glaube ich, mit der Nachricht, sie freut sich, wenn du dich meldest.
Genau.
Und das habe ich sofort gemacht, weil es natürlich das Naheliegendste ist. Und dann war ich hier, war ein bisschen nervös. Aber das war innerhalb von
Sekunden, würde ich sagen.
Ja, Sekunden vorbei.
Sehr gut.
Weil das geht gar nicht mit Pamela.
Kann ich nur bestätigen. Gleich,
genau, das ist doch, man kommt hier rein.
Kommt hier und rein und fühlt sich sofort, wie als ob man, ich ziehe hier ein.
Sofort mit offenen Armen
genau,
empfangen.
Genau.
Und, ja, wir wollen ja auch was zusammen machen. Da empfängt man denjenigen natürlich auch dann erstmal mit offenen Armen und gab ja auch keinen Grund, Christina wieder wegzuschicken.
Aber da muss ich kurz für Zuhörerinnen und Hörer, die jetzt nicht die Serie kennen, erklären, dass die Christina, es gucken ja über 5 Millionen jedes Mal, also es schauen schon sehr viele, aber einige auch nicht. Also Christina ist seit der 2. Staffel mit an Bord, weil eben leider Gottes die Lisa Martinek durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommen ist. Das kann man nochmal zur Einordnung sagen. Und dann hast du die Rolle von, also die Hauptrolle übernommen in der Serie. Nur genau. Mal zum Einordnen.
Ja,
ne?
Genau. Ja.
Liebe Christina, was beeindruckt dich denn am meisten an der Pamela?
Also, das muss man einfach so sagen. Ich glaube, das haben die Zuhörer bis jetzt auch schon begriffen. Pamela ist sehr geradeaus, sehr echt, sehr ehrlich, witzig, spontan, für jede Schandtat bereit.
Absolut.
Sie ist, wie du gerade gesagt hast, wir wollen ja was zusammen machen.
Genau.
Das drückt so aus, irgendwie finde ich, wie du als Typ so bist. Du bist eine Macherin. Und das finde ich total beeindruckend und sehr angenehm, ja.
Das macht immer Spaß. Wenn wir beide zusammen irgendwas machen, ist immer was los.
Ja, und es ist immer lustig. Genau. Immer lustig. Und es geht auch immer total schnell. Du bist total schnell. Also auch so, also das ist alles, was ich auch wunderbar für die Figur verwenden konnte, weil ich fand auch von Anfang an, das passte eben auch zu Romy Highland, auch wenn die sich natürlich nicht, die sind nicht identisch, sind schon auch unterschiedliche Figuren. Aber das habe ich alles auch so irgendwie schön von Pamela abnehmen können.
Ja, sie ist keine Schnarchnase, ne? Also
nein.
Nicht von der Firma Schneckenpost, sondern die ist auch eine ganz flinke, ganz drahtige, trotz ihrer Behinderung, aber sie ist auch eine ganz, einfach eine drahtige, schnelle Person, auch irgendwie so, ohne hektisch zu sein dabei.
Mhm, absolut, ja.
Und was beeindruckt dich ganz besonders an Christina oder was findest du an ihr ganz besonders toll?
Also ich habe sie einfach ins Herz geschlossen und sie ist eine ganz warmherzige, ganz offene Person, völlig ohne irgendwelche Starallüren oder irgendwas. Also ja, ganz normal mit beiden Beinen auf dem Boden, also wie Lisa ja im Grunde auch war. Also das macht doch sonst keinen Spaß, wenn jemand immer nur so, ach nee, dies nicht und das nicht und jenes nicht und so, dann ist das auch irgendwie kompliziert. Aber nö, einfach ganz unkompliziert. Genauso wie ich auch.
Schön. Es ist ja so, dass man, wenn man sich kennenlernt und sehen kann, dann entscheiden Sekunden darüber, ob man sich sympathisch findet, ob man sich doof findet. Wie ist das bei dir? Hast du andere Vibrationen? Kannst du da die Stimmlagen erkennen oder wie Menschen auftreten? Weil ich kann mir vorstellen, auch du findest Menschen vielleicht zu Beginn erstmal komisch oder nicht besonders
absolut
sympathisch.
Also man kann jetzt nicht sagen, dass blinde Menschen deswegen keine Vorurteile hätten oder sowas. Also die Vorurteile, die bilden sich nur anders. Also eben zum Beispiel nicht optisch, sondern auch insbesondere natürlich auch aufgrund der Stimme. Ne? Und wenn jemand dann eine ganz komische, ganz kreischige Stimme hat zum Beispiel oder weiß ich nicht, als Mann irgendwie komplett unsexy klingt oder so. Ja, dann hat man
so
erstmal so
helle Quarkstimme.
Ja, genau. Also so ganz
dann bin ich ja schon mal beruhigt.
So ganz unmännlich oder so. Oder halt einfach, du spürst ja auch, ob sowas Warmherziges rüberkommt. Daran macht es sich dann natürlich fest. Also man ist ja viel mehr auf das Zuhören auch geeicht. Und deswegen höre ich auch am Set so wahnsinnig gern zu, weil man so dicht dran ist mit den Ohren an den Figuren und man spürt so richtig, wie das so fließt zwischen den Figuren. Und wenn du halt jemanden neu kennenlernst und du hast so das Gefühl, das ist wie so eine Wand zwischen dir, wie so eine Glasscheibe, wie so ein Eisblock oder so und da fließt einfach gar nichts so zwischen dir und dem anderen, dann merkst du schon, nee, irgendwie der Typ, der ist nicht mein Fall.
Christina, du spielst jetzt seit der 2. Staffel die Hauptrolle, der Romy Highland und es ist eigentlich eine Klischeefrage, die ich nicht gerne stelle, aber bei diesem Format muss ich sie natürlich stellen, wie du dich auf diese Rolle vorbereitet hast, weil das ist natürlich eine Herausforderung, eine blinde Frau zu spielen und das ist, glaube ich, auch Königsklasse. Du musst sehr auf den Punkt da spielen, du musst den Blick, diesen leeren Blick hinbekommen. magst du mal erzählen, wie hast du das hinbekommen?
Ja, Klischee-Frage ist es natürlich nicht, aber ehrlich gesagt, doch, in jedem Interview werde ich genau das sagen.
Siehst du?
Komplett. Richtig. Oft habe ich viel weniger Zeit, hier habe ich vielleicht einen Moment mehr Zeit, um wirklich alles, aber trotzdem werde ich mich kurz fassen.
Kommt drauf an, wie viel Zeit ihr habt.
Versuch's mal. Also, das erste war wirklich das Treffen mit Pamela. Das war wahnsinnig wichtig, weil ich natürlich viel sehen konnte. Das ist ja perfekt. Man hat jemanden, der blind ist und Anwältin. Also besser kann man sich auf diese Rolle natürlich, jemand besseren kann man nicht finden. Das heißt, ich konnte hier in der Kanzlei, hier im Büro bei Pamela sehen, wie macht man das überhaupt, wenn man diesen Beruf ausübt und nicht mal eben eine E-Mail lesen kann. Also ich konnte sie auch alles fragen. Das war wahnsinnig wichtig. Das hast du mir von Anfang an gesagt.
Absolut.
Genau. Das habe ich auch getan, glaube ich. Also wie liest du eine E-Mail? Ne, so ungefähr. Diese ganze Computerarbeit hat mich interessiert. Natürlich, im Straßenverkehr unterwegs zu sein und so weiter. Das habe ich im Grunde eigentlich alles von dir erzählt bekommen.
Ja, ich glaube auch.
Und bei dir abgeguckt. Und
abgeguckt einfach.
Genau, ja. Wir waren auch zusammen im Gericht. Genau. Da konnte ich das sehen. Wir sind zusammen Öffis gefahren und so. Und dann, das war so das Erste. Dann habe ich mich mit einem Bewegungstrainer für blinde und sehbehinderte Menschen getroffen. Also jemand, der eigentlich so mit Sehbehinderten, glaube ich, mehr oder weniger Sport
genau,
macht.
So Personal Trainer.
Personal Trainer. Genau. Und das war natürlich auch ganz toll. Der konnte mir also erzählen, nochmal, was du mir aber eigentlich auch natürlich schon erzählt hattest, der Umgang mit dem Langstock. Wie halte ich den? Wie funktioniert das überhaupt? Wie orientiere ich mich?
Dass damit das eben auch authentisch aussieht, ne?
Weil
das,
genau, ne? Absolut. Nein. Und das ist ja im Grunde ein Training, was denke ich, also wirst du das besser sagen können, wichtig, was blinde Menschen ja auch machen müssen.
Genau, muss man ja auch lernen. Wir können das ja am Anfang auch nicht. Also wenn wir das erste Mal einen Stock in die Hand gedrückt bekommen, können wir es ja auch nicht. Wir sind ja mit dem Ding auch nicht geboren.
Und das fand ich, also das war natürlich unheimlich spannend. Und dann habe ich natürlich mit Augenbinde trainiert. Also zu Hause bin ich viel mit Augenbinde rumgelaufen, weil ich wissen wollte, wie kriege ich das hin? Aufräumen, kochen, putzen, kochen, also ne? Kochen habe ich gar nicht hingekriegt, bis zum Schluss nicht, weil das finde ich total gefährlich.
Also, das ist ja auch gefährlich.
Man kann sich ja nur entlang tasten an den Dingen.
Oh, das war die PR-Platte.
Genau. Und du hast mir auch gesagt, das machen auch nicht viele, oder?
Genau, also kochen ist halt, also klar gibt es auch blinde Männer, die drehen die Fischstäbchen mit der Hand in der Pfanne um. Ja, gibt es auch, also kenne ich auch, ist jetzt auch nicht meins, gebe ich ehrlich zu. Ich habe auch ein bisschen Schiss vor der heißen Bratpfanne. Das lasse ich dann auch lieber meinen Freund machen. Ich mache dann auch lieber den Salat, an dem man sich nicht verbrennt, oder die Nachspeise, an der man sich nicht verbrennt. Aber kochen finde ich trotzdem super. Also ich koche total gerne, auch als blinde Person. Und da gibt es halt eben noch so Tipps und Tricks. Und da könnte man auch bestimmt noch so das ein oder andere in die Serie einbauen. Also wenn ich meinen Toast aus dem Toaster nehme, dann denke ich, ach, das müsste jetzt Christina eigentlich auch mal machen. Und sowas.
Ne? Genau. Aber da gibt es ja immer so, also ich würde gerne viel mehr davon auch zeigen.
Genau.
Weil das, aber das passt immer nicht so richtig in dieses Anwalt-Tische-Ding da. Weil
klar, es müssen ja
so
Fälle gelöst werden. Genau. Es kann ja mal ein Special geben.
Aber du musst auch was essen. Du kommst als Anwältin noch was essen.
Ich habe auch schon Brote geschmiert, habe ich auch schon gemacht.
Thailand komplett privat. Gibt es mal so ein Special, ein anderthalbstündiges Special. Aber es finde ich interessant, dass du sagst, du hast mit die Augen verbunden, weil ich höre ja auch immer wieder, ich habe mich auch schon früher mal mit Blinden unterhalten. Man hat ja dann automatisch irgendwann auch so ein Raumgefühl. Also man weiß, ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein, dass man dann auch genau einschätzen kann, wie weit jetzt zum Beispiel 20 Meter sind. Das ist, glaube ich, eine Sache, du entwickelst dafür ein Gespür. Oder würdest du widersprechen, Pamela?
Also,
ist das so,
also grundsätzlich finde ich Entfernung schätzen ist für Sehende und für Nichtsehende gleichermaßen schwierig. Also im Gericht, wenn gefragt wird, wie weit war das? Der eine sagt 20 Meter, der andere sagt 10 Meter, der nächste sagt 50 Meter. Also man hat schon im Körper so ein gewisses Gespür dafür, wie viele Schritte kann ich jetzt so laufen, so in meinen eigenen vier Wänden, bis ich meinetwegen ans Sofa stoße und so, ohne jetzt die Schritte tatsächlich abzuzählen. Also Schritte abzählen, sowas tut man eigentlich nicht, aber man hat dann schon so ein gewisses Gefühl dafür, aber mir würde es trotzdem schwerfallen, das jetzt in Meter oder Zentimeter jetzt so sofort so auszuspucken.
Aber so, dass man so einfach auch als Gewohnheit natürlich so hauptsächlich Gefühl in den eigenen vier Wänden, genau, das muss man natürlich dazu sagen. Richtig. Nicht jetzt, wenn du irgendwie in Berlin unterwegs bist, da kann man natürlich das auch ohne, wie heißt es, Gehstock?
Langstock,
guck mal. Ne? Das sind so
Christina für, richtig gemacht.
Ja, hätte ich ein bisschen besser recherchieren müssen im Vorfeld, tut mir leid, den
Christina
Langstock.
Christina weiß das.
Es gab jetzt auch gerade den Tag des Langstocks.
Genau, den Tag des weißen Stockes, genau.
Okay. Okay.
Genau, es gibt nämlich auch einen Taststock. Das ist ja nur so ein kurzer Stock, den man auch benutzt, wenn man mit einem blinden Führhund unterwegs ist. Aber wie gesagt, Christina, die hat ihre Vokabeln gelernt. Du hast meinen einen Langstock auch noch bei dir. Das darfst du auch. Wir haben den nämlich, einen hat sie, meinen Übelstock. Den habe ich ihr gegeben. Den kann man in der Länge verstellen. Und den lassen wir auch immer noch bei ihr, weil wir gesagt haben, solange der bei ihr ist, bringt es uns und der Serie Glück.
Sehr
also
gut.
In dem Moment, wo der Stock zurückkommt.
Okay.
Würdest du denn sagen, dass du deine eigene Umwelt heute bewusster empfindest, Christina, durch dieses Training, durch dieses Einfühlen in die Welt einer Blinden, eines blinden Menschen? Weil das ist ja schon eine sehr herausfordernde Sache und ich glaube, man wird da sensibler. Wie sind deine Erfahrungen?
Also ich hoffe, dass das stimmt, was ich jetzt sage, aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass es meine Wahrnehmung, also es hat, ich fange mal anders an, es hat vor allen Dingen großen Spaß gemacht, das mal zu verändern, seine Wahrnehmung mal zu verändern, diese Vorbereitung, das ist eine total tolle Sache, einfach als Mensch, ich kann das nur empfehlen, das mal zu machen, weil es wirklich super ist, weil wir sehr fixiert auf das Sehen sind, also dieser Sinn,
wir verlassen uns sehr,
finde ich, sehr dominant und das ist wirklich schön, das mal auszuprobieren, wenn der wegfällt, wie viel da eigentlich an anderen Sinnen da ist. Das ist mal das eine und das finde ich eine Bereicherung für mein Leben, dass ich das ausprobieren durfte. So. Und dann finde ich es natürlich auf der anderen Seite wahnsinnig beeindruckend, wie toll, also wie, es ist nämlich wahnsinnig schwer, ohne den Sehsinn so selbstständig zu sein und oder so einen Beruf zu machen, wie Pamela den macht. Ich finde das wirklich sehr herausfordernd und ich bin sehr beeindruckt und ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr Menschen mit Langstock zum Beispiel auf der Straße jetzt sehe.
Ja, wenn man mehr darauf achtet, ne?
Genau, das ist wie wenn man schwanger ist, dann sieht man auch ganz viele Schwangere und so ist das, also ich freue mich ja natürlich auch jedes Mal, wenn ich jemanden
sehe. Wenn du einen
siehst. Ja, weil das möchte ich dann immer natürlich ein bisschen neugierig
Na,
bin.
Na klar.
Wie machen die das jetzt gerade
genau.
da? Und bin jedes Mal aber eigentlich total beeindruckt, wie selbstständig das funktioniert, wobei es natürlich total große Unterschiede auch unter Menschen gibt, die blind sind. Also ich denke nicht jeder.
Nee, der eine stellt sich besser an, der andere nicht so gut, hängt ja auch damit zusammen.
So wie im Leben, ne?
Wie jeder andere ja auch. Und ob der das schon immer hat von Geburt an oder ob der vielleicht jetzt gerade erst das bekommen hat oder so, das ist ja auch nochmal durchaus ein großer Unterschied, ob man sich in einem gewohnten Umfeld bewegt oder ob man in einem nicht gewohnten Umfeld ist oder ob sich jetzt gerade was extrem verändert. Heute früh war zum Beispiel meine Bushaltestelle nicht mehr da.
Wegen einer Baustelle, ne?
Ja, wegen einer Straßenbahnbaustelle war plötzlich meine Bushaltestelle nicht mehr da. Und da habe ich natürlich, glaube ich, auch erstmal ziemlich blöd aus der Wäsche geguckt und bin ein bisschen dilettantisch mit dem Stock da rumgestochert, bis mal jemand zu mir gesagt hat, ja, die Bushaltestelle ist nicht mehr da. Aber das ist halt dann eben so, ja.
Ach Wahnsinn, aber das war wirklich dann so, dass...
Die ist nicht mehr da, die ist da jetzt abgebaut und die kommt auch erst wieder hin,
lange
wenn
dauern.
Die Baustelle weg ist, beziehungsweise wahrscheinlich kommt da nie wieder eine Bushaltestelle hin, weil da kommt die Straßenbahn hin. Also da kommt dann wahrscheinlich, genauer gesagt, als Juristin eine Straßenbahnhaltestelle hin.
Sehr gut. Und der hat dir aber dann jemand geholfen. Irgendwann ist jemand gekommen.
Ja, da war dann ein Mann und der meinte, kann ich Ihnen helfen? Ich sag, ja, wo ist denn jetzt die Bushaltestelle? Weil ich dann schon irgendwie mitbekommen hatte, dass da diese Warnbarken dann auch da sind und so. Und ich weiß ja auch, dass da gebaut wird, aber irgendwann kommt dann halt der Tag, an dem die Bushaltestelle weg ist. Ich denke schon jeden Tag, wenn ich aus dem Gericht komme, kommt hier überhaupt noch ein Bus und bin schon immer ganz hibbelig. Und bisher kam immer noch einer, aber es ist wahrscheinlich nur eine Frage von ein paar Wochen, dann kommt da auch kein Bus mehr.
Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich weiß gar nicht, haben wir darüber mal gesprochen, weiß ich nicht, wie das bei dir jetzt ist, weil du das ja jeden Tag erfährst. Aber wenn ich habe dann irgendwann auch ohne Augenbinde versucht, also es war so ein bisschen mein Challenge an mich selbst, mit dem Langstock blind, obwohl ich natürlich etwas gesehen habe, durch die Gegend zu gehen und zum Beispiel mal zum Bäcker reinzugehen und so weiter.
Einfach weil ich wissen wollte, wie ich noch zu. Ich bin lieber mein 1% eigentlich ganz glücklich.
Genau, ja. Und ich wollte so ein bisschen austesten, natürlich kauft man mir das ab.
Klar.
Ne? Ja. Bevor es losgeht.
Ich glaube, mir kauft man das ab, hoffe ich jedenfalls.
Ich mag deinen Humor, Pamela. Ich finde das super. Aber Christine, darf ich fragen, ich habe schon rausgehört, es ist schon verdammt schwer und herausfordernd, weil ich wollte dich fragen, ob es relativ, in Anführungsstrichen, leicht war, sich da so ein bisschen einzugrooven, weil ich glaube, es ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber wenn man einmal diesen Backup-Plan hat, man weiß ja, ich kann ja notfalls die Augen öffnen und ich habe diese Sicherheit, dann kann man natürlich auch mehr wagen und ist dann mutiger. Aber ist es, wie schwer oder wie leicht ist es dir gefallen, mal so ansatzweise das nachzuempfinden, wie es ist als blinde Frau?
Ich fand es schon sehr herausfordernd, fand es schwer. Und ich hatte auch immer das Gefühl, oder ich hatte in der ersten Staffel, die ich gemacht habe, viel Angst, dass es, also ich habe ständig dem Regisseur gesagt, ich glaube, jetzt habe ich geguckt. Ich glaube jetzt, also ich habe ganz bestimmt, als ich die Jacke jetzt gerade aufgehängt habe, da ist ein Blick hingegangen. Und die waren immer alle so, nein, das ist, ach, das hat man überhaupt nicht gesehen und so. Und ich war da sehr genau und habe also es sehr schlimm, als sehr schlimm empfunden, nicht zu wissen, ob bestimmte Takes jetzt reingeschnitten werden oder nicht, wo ich fand, wo ich geschummelt habe, weil genau der Körper, also die Augen wollen irgendwas fixieren oder helfen sich, denn ich muss natürlich da auch immer sehr viel, also ich finde schon, dass das so wie es geschrieben ist funktioniert, aber trotzdem ist es eine sehr sich gut zurechtfindende Blinde und ich finde oft sind Situationen in der Serie, wo ich sage, also eigentlich hätte ich doch da ein bisschen mehr Probleme, das zu schaffen und musste immer so ein bisschen auch darauf beharren, Moment, das dauert jetzt so lange, wie das dauert, weil die Frau Heiland ist blind. Genau. Ich kann jetzt hier nicht, wie ihr jetzt euch das vorstellt habt.
So straight dadurch flitzen und so weiter, genau.
Genau, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich da jetzt mittlerweile natürlich ein bisschen entspannter mit bin, aber am Anfang war ich da relativ unentspannt und habe immer wieder gesagt, wir müssen es, glaube ich, noch machen.
Ja, und ich glaube, dass das neben natürlich dem Schauspielern auch die größte Herausforderung gewesen ist, weil es ist ja eine Anstrengung, so den Blick so zu spielen, dass es authentisch wirkt. Mhm. Weil wenn du sehen kannst, dann willst du ja immer irgendwas fixieren.
Ja, der Körper will
gesagt.
Was anderes. Und
genau.
Soll das körperlich auch wirklich anstrengend sein, weil man ja was macht, was eigentlich der Körper so nicht unbedingt machen würde. Aber das ist aber auch unser Anspruch dann an die Serie, das im Prinzip auch so zu machen und eben keine dunkle Brille aufzusetzen, weil das ist halt dann eben die billige Variante, aber das wollten wir nicht, weil ich mach's ja auch nicht, weil ich dann mir auch meinen kleinen letzten Sehrest auch noch wegnehme und ich finde auch das blöd, also irgendwie das ist so klischee-mäßig, das ist irgendwie so, das ist zu billig irgendwie, das wollten wir von Anfang an nie, also das war immer klar, die Rumi, die Figur, trägt keine dunkle Brille.
Liebe Pamela, du bist, das wissen ja alle, Rechtsanwältin in Berlin. Du bist Deutschlands erste von Geburt an blinde Strafverteidigerin. Wann ist in dir zum ersten Mal der Wunsch aufgekommen, ich möchte gerne Rechtswissenschaften studieren, ich möchte gerne in diesem Metier mir meine Lorbeeren verdienen und Menschen helfen?
Ich war 11 Jahre alt, da war ich mit meiner Mutter beim Rechtsanwalt, weil ich bereits mit 2 Jahren als Schuldnerin sozusagen verfolgt wurde von einem Inkassodienst, von Gerichtsvollziehern und ich hatte aber gar nichts verbrochen, ich hatte gar nichts bestellt und nicht bezahlt, sondern jemand anders hat einfach meinen Namen benutzt und Bestellungen getätigt und dann ist man mir quasi sozusagen hinterher gestiegen juristisch und meine Eltern konnten die Gerichtsvollzieher immer wieder davon überzeugen, dass das eine Verwechslung ist und als ich 11 Jahre alt war, haben die dann gesagt, die Gerichtsvollzieher, das muss auch mal richtig aus der Welt geschafft werden, weil wenn ich größer werde und älter werde, dann wird das immer schwieriger. Und so bin ich mit meiner Mutter zum Rechtsanwalt und der Rechtsanwalt hat dann einen Brief diktiert und hat in diesem Brief immer das Wort meine Mandantin erwähnt und ich fand das so toll, also sprachlich hat mich das so umgehauen, dass ich gesagt habe, so wie dieser Mann spricht, möchte ich auch gerne sprechen und dann hat meine Mutter gesagt, dann musst du Jura studieren. Und dann habe ich Rechtsanwaltskanzlei gespielt und mir das halt dann so kindlich irgendwie dann so erschlossen, dass man dann wirklich das studieren muss und was das bedeutet, das zu studieren, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
Das hat damals wirklich was in dir ausgelöst.
Absolut, also, genau, das war die Initialzündung an diesem Tag bei dieser Person, der ist jetzt inzwischen 80 Jahre alt und wir haben auch noch Kontakt miteinander.
Und Christina, wie war das bei dir? Hast du über Umwege zur Schauspielerei gefunden oder war das auch schon relativ früh eine klare Sache? Ja, ich möchte das gerne machen.
Nee, das war gar nicht klar. Eigentlich wollte ich mal Filmemacherin werden, so habe ich das genannt, irgendwie glaube ich Regisseurin oder so. Also und das, da war ich auch gar nicht so jung, also nach dem Abi wirklich. Und dann habe ich mich da auch beworben. Ich weiß gar nicht, wie rum es jetzt war. Also erstmal war ich irgendwie eingeschrieben in der Uni Theater, Film und Fernsehwissenschaften, bin da aber nie hingegangen, sondern habe dann beim Film gearbeitet und irgendwie in dieser Zeit habe ich mich auch beworben an der KHM. Ich bin ja in Köln geboren, in Leverkusen aufgewachsen und habe zu der Zeit dann wieder in Köln gelebt. Und da gibt's die KHM und da hätte ich gern studiert, aber die haben mich nicht aufgenommen. Und da war ich irgendwie sehr enttäuscht und habe das gar nicht so richtig begriffen damals, dass man so jung und ohne jegliche Erfahrung auch selten aufgenommen wird bei sowas. Ich habe dann aber eben über die Uni, genau, weil ich habe da ja TFIFE nannte man das, Theater, Film und Fernsehwissenschaften. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr. Das habe ich da studiert und bin ab und zu eben hingegangen und dann habe ich da so ein das war, was war das, so eine Art, also Freizeitbeschäftigung, Workshop, keine Ahnung, da spielten ein paar Leute, so eine Theatergruppe. Und da habe ich mitgemacht.
Wie alt warst du?
Da war ich dann wahrscheinlich schon 20.
Also schon, 19, also es war jetzt so nicht, dass du schon als Mädchen so diesen,
nee, ne? Okay, nee, das war irgendwie nicht so. Also ich habe früher getanzt und so und da so Aufführungen gemacht, aber nie gespielt. Und das war auch nicht so mein Wunsch. Aber über diese Gruppe bin ich dann irgendwie dazu gekommen und dann habe ich gemerkt, das macht wahnsinnig viel Spaß. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, jetzt glaube ich, will ich das auch richtig lernen. Und wenn ich das jetzt werden will, dann sollte ich das so richtig wie möglich lernen. Ich bin irgendwie auch so eine Genaue. Und dann bin ich erst sehr spät, also erst mit 24 auf die Schauspielschule gegangen, was für eine Schauspielschule sehr spät ist.
Das stimmt, aber es hat sich ja gelohnt, wie man sieht. Insofern alles richtig gemacht. Liebe Pamela, ich habe natürlich auch in deiner Vita ein bisschen recherchiert und entschuldige bitte, du hast natürlich da schon diverse Male drüber gesprochen, aber gestatte mir, das nochmal zu fragen. Deine frühe Schulzeit, die war schön, also da hast du dich wohlgefühlt, da hat das mit den Mitschülerinnen und Schülern gut funktioniert, aber dann leider, irgendwie hattest du gesagt, glaube ich, seit 7., 8. Klasse, da ist das total gekippt und du wurdest wirklich böse angegangen, also heute sagt man, du wurdest richtig fies gemobbt. Magst du nochmal erzählen, was damals passiert ist?
Ja, also wie du ja schon auch gesagt hast, meine Grundschulzeit war eigentlich eine sehr schöne Zeit, auch alles sehr harmonisch. Ich war ja auf einer normalen Schule mit sehenden Kindern, muss man vielleicht dazu sagen, auch Blinde untereinander mobben sich inzwischen, ja, aber ich war ja mit sehenden Kindern auf einer Schule und als ich dann eben in die 7. Klasse gekommen bin, habe ich natürlich komplett neue Klassenkameraden auch bekommen, ein paar sind aus meiner alten Schule mitgekommen, aber ich habe halt neue Klassenkameraden bekommen und die sind eben nicht mit mir aufgewachsen, die sind eben nicht mit einem blinden Kind aufgewachsen und ich war das einzige blinde Kind in meiner Klasse. Und ja, es war dann halt so, dass die dann in dem Alter eben auch so ihren Standpunkt in der Gruppe gesucht haben. Es gab dann halt Insider und Outsider und plötzlich waren dann meine Anziehsachen nicht die richtigen und ich sollte Markenklamotten tragen, was ich aber nicht so wirklich eingesehen habe, warum ich das machen soll und dass ich mich mit meinen Eltern gut verstanden habe, das war irgendwie uncool. Und dann haben sie immer gesagt, ich hätte nur deswegen gute Noten in der Schule, weil ich ja Nachhilfe bekomme. Man muss dazu wissen, die blinden Kinder bei uns auf der Schule haben Zusatzunterricht bekommen in den naturwissenschaftlichen Fächern, um eben das fehlende Sehen auszugleichen. Da hat man eben dann nochmal die geometrische Zeichnung mit dem Lehrer gemacht oder den chemischen Versuch nochmal gemacht, um zu gucken, ob man vielleicht doch irgendwas sehen kann, wenn man dichter rangeht oder wenn man das Zimmer verdunkelt oder so. Und diese Nachhilfestunden, die ja keine Nachhilfestunden waren, sondern sogenannte Einzelstunden, die sind mir halt auch sehr, sehr angekreidet worden. Und es wurde halt immer gesagt, ich hätte meine Noten gar nicht verdient. Und ja, mir sind Sachen weggenommen worden und bin verunsichert worden, indem man gesagt hat, ja, du isst ja wie ein Schwein. Und dann fällt einem natürlich erst recht mal was von der Gabel, wenn man dann eh schon so unter Beobachtung steht. Das ist einfach dann sehr unschön. Oder man sitzt halt immer allein in der letzten Reihe oder in der ersten Reihe oder gibt Stress, wer auf der Klassenfahrt mit einem ins Zimmer geht. Und so war es alles. Also
ja, es ist leider so, dass Kinder, also häufig dann auch Teenager, wirklich sehr grausam sein können.
Absolut.
Ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen, aber es ist natürlich für dich dann besonders hart gewesen. Wo hast du die Stärke rausgezogen, daran nicht zu zerbrechen? Weil das ist ja schon eine, finde ich, ganz schlimme Sache, wenn man als Teenager, wenn man eh noch in der Selbstfindungsphase ist und noch nicht so genau weiß, was möchte man eigentlich und man wird zusätzlich verunsichert. Wie hast du das geschafft, dich dadurch nicht unterkriegen zu lassen? Wie hast du deine Stärke behalten?
Ich habe eben wirklich super tolle Eltern, also wirklich absolut großartige Eltern, die mir immer sehr den Rücken gestärkt haben und die mir auch in der Situation eben sehr den Rücken gestärkt haben, mit denen ich über alles sprechen konnte. Ich musste also nie den Kummer irgendwie in mich hineinfressen. Ich hatte einen super tollen Schuldirektor, was mir dann auch natürlich wieder negativ auf die Füße gefallen ist, der auch sehr hinter mir gestanden hat, dem ich also auch alles erzählen konnte, was natürlich dann auf der einen Seite wieder Petzen war, aber auf der anderen Seit irgendwann ging es auch einfach nicht mehr. Und ich bin ja da groß geworden, da wo ich zur Schule gegangen bin, auch in diesen Gebäuden. Da bin ich seit meinem Kindergarten gewesen. Und ich habe mich einfach auch sehr mit diesem Ort verbunden gefühlt. Und ich habe es auch irgendwie nicht eingesehen, warum die mich sozusagen von diesem Ort vertreiben sollen, den ich eigentlich ins Herz geschlossen hatte und der mir auch persönlich viel bedeutet hat. Und dann war es eben so, dass ich zu dem Zeitpunkt ja eben schon auch ein Ziel hatte. Also anders als vielleicht manch anderer. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja schon, ich will Jura machen. Zu dem Zeitpunkt Zeitpunkt war ich auch schon im Gericht gewesen, hatte mir das im Gericht angeguckt und wollte halt unbedingt auch ins Gericht, auch in dort, in dieses konkrete Gericht eben auch, wo ich jetzt arbeite. Und es war halt so, dass ich immer gesagt habe, ich muss das aushalten, ich muss das überstehen, weil da will ich hin, das ist mein Ziel. Und wenn ich jetzt hier hinschmeiße, dann erreiche ich dieses andere Ziel eben nicht. Und dadurch hat mich das eigentlich dann am Leben erhalten. Also mein Gericht, wo ich heute bin, hat mich eigentlich unter anderem da überleben lassen, kann man sagen, ja.
Da sieht man auch, wie wichtig es ist, dass man eine Sache hat, an der man sich begeistern kann, die einem wirklich Kraft
festhalten kann. Einfach, genau. Wo man noch eine emotionale Verbindung so dazu hat. Richtig, genau.
Christina, deine Schulzeit war schön?
Ja, ich bin gerade auch ein bisschen bewegt von, was Pamela erzählt. Also nee, das habe ich nicht erlebt. Ich habe auch Hänseleien vielleicht oder also Stress erlebt. Ich finde auch, dass Kinder wirklich grausam sein können. Aber natürlich überhaupt nicht in dem Umfang. Was heißt natürlich überhaupt nicht in dem Umfang, aber nicht in dem Umfang. Und weiß auch nicht, und ich bin zum Beispiel auch jemand, der in dem Alter überhaupt nicht sowas wusste, wie ich werde Jura studieren. Also das ist ja echt irre. Finde ich, also Hammer. Ja, kann ich total nachvollziehen, wie sich das ausgewirkt hat, so ein fester Wunsch, wie man daraus Kraft zieht, und finde das ganz, ganz toll.
Pamela, kannst du mir eine ganz besonders schöne und bewegende Erfahrung mit einem Sehenden erzählen, die du als Blinde gemacht hast? Ich rede jetzt aber nicht von deinem Freundeskreis, sondern irgendwie von, dass du sagst, die Menschen können so toll und so nett sein, und irgendwas, was dich beeindruckt hat oder wo du sagst, das war eine tolle Erfahrung.
Also grundsätzlich mache ich natürlich tagtäglich eigentlich auch mehr gute als schlechte Erfahrungen, ja. Also was mich eigentlich so auch sehr bewegt hat, muss ich sagen, war halt auch mal ein Mandant, der viele, viele Jahre im Gefängnis gesessen hat. Also ich glaube 14 Jahre hatte er bekommen und 12, 3/4 oder so hatte dann letztendlich gesessen. Und der hatte dann halt gesagt, dass er durch mich einfach neue Kraft geschöpft hat und neuen Mut, weil seine Vorstellung war so, dass er sagte, meine Einschränkung, die ich ja nicht als Einschränkung so empfinde, aber was er sich halt so vorstellt, also meine Einschränkung der Sehbehinderung, die trage ich ja quasi ein Leben lang mit mir. Und seine Zeit des Eingesperrtseins im Gefängnis ist sozusagen maximal 14 Jahre. Und dann kann er das quasi abstreifen. Und dieses Gleichnis, das hat ihm unheimlich Kraft gegeben, diese 14 Jahre oder 12, 3/4, die es dann waren, durchzustehen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und das ist natürlich was, an sowas denkt man natürlich im Traum nicht, wenn man diese Tätigkeit anfängt, dass man indirekt den Menschen da auch Mut geben kann. Man denkt, ja, man erklärt denen das Recht und man hilft denen vor Gericht. Aber dass man sowas zwischen den Zeilen den Menschen auch mit auf den Weg geben kann, das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich ehrlich sagen.
Und bist du als Frau mit du hast das genannt, eine Einschränkung der Sehbehinderung, darf man eigentlich Handicap sagen oder findest du das Wort Behinderung? Das war ja jahrzehntelang Usus, dann gab es aber die Umstellung, dass man das nicht mehr sagen darf.
Also ich habe das jetzt immer benutzt, das Wort Behinderung, ja. Oder ich bin blind oder ich bin sehbehindert.
Bist du entspannt?
Handicap ist natürlich irgendwie dann wieder ein neues Wort. Ja. Also ich benutze es, gehört irgendwie nicht zu meinem Wortschatz dazu, aber ich bin jetzt auch nicht so mit dem großen I und mit den Arbeitenden und den Schauspielenden und also.
Ja, ich bin ja auch schon ganz verunsichert.
Ich bin da irgendwie, das gehört nicht so zu meinem Wortschatz dazu.
Aber also du als Frau mit Sehbehinderung, bist du einigermaßen zufrieden, wie leicht in Anführungsstrichen es dir in Deutschland oder in Berlin gemacht wird, oder ist da noch ganz, ganz viel Luft nach oben, dass du sagst, Mensch, Leute, nehmt doch mal mehr Rücksicht und denkt mal mehr an Menschen, die es eben nicht so leicht haben?
Also so grundsätzlich, muss ich ehrlich sagen, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Es hat sich ja viel getan, auch durch die Digitalisierung. Im Gericht gibt es jetzt auch mal einen sprechenden Fahrstuhl zum Beispiel. Es gibt immer mehr sprechende Ampeln. Also die Ampeln, wo ich früher stand und mich drüber geärgert habe, dass man da nicht draufdrücken kann und die piept dann, die sind inzwischen auch alle umgewandelt. Also so grundsätzlich bin ich eigentlich sehr zufrieden. Was ich als großes Problem ansehe, ist, dass es halt viele technische Geräte gibt, die eben keine Tasten mehr haben, die keine Knöpfe mehr haben. Und das sehe ich halt als großes Problem an, wirklich. Weil was macht man dann, wenn das Gerät nicht mit dir spricht und das Gerät hat keine Knöpfe?
Das ist schwer,
das stimmt. Das ist schwer.
Gab es in deinem Leben mal Momente, ich mache den Einschub, ich glaube nicht, dass es die noch gibt, weil ich erlebe dich jetzt schon in den ersten 35 Minuten als so wirklich tolle Frau, die in sich ruht, die eine unglaubliche Kraft hat. Aber gab es Momente, in denen du auch mal mit deinem Los gehadert hast, wo du gedacht hast, Mensch, das wäre doch toll, wenn ich sehen könnte. Wie wäre das? Und das, dass sich das genervt hat, dass es jetzt nicht so ist.
Also ich schocke eigentlich die Leute regelmäßig dadurch, dass ich eigentlich wirklich immer und auch wirklich von Herzen und offen und ehrlich sage, dass ich mir noch nie, wirklich noch nie in meinem Leben gewünscht habe, richtig sehen zu können. Also es gibt vielleicht so, wenn ich so gefragt werde, was würdest du gern mal sehen? So, ja, da würde ich vielleicht so die ein oder andere Sache haben, wo ich sage, ja, die würde ich gerne mal sehen, so kurz mal so Schnips so angucken und dann ist es okay, wenn es auch wieder vorbei ist. Also ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne mal einen richtigen Regenbogen sehen. Also ich weiß natürlich theoretisch, wie er aussieht, welche Farben er hat, welche Farben nacheinander, wie kommen und so weiter und so weiter. Also so von meinem inneren Auge weiß ich, wie ein Regenbogen aussieht, aber den kann man am Himmel zum Beispiel nicht gut genug sehen oder die Sterne am Himmel. Also die kann ich zum Beispiel auch nicht sehen. Natürlich weiß ich auch wieder theoretisch, wie das aussieht und so weiter. Aber da würde ich es vielleicht gerne mal so für so einen Moment so knips und dann ist aber auch wieder gut.
Aber da muss ich natürlich nachhaken, weil du sagst, du kannst dir vorstellen, wie ein Regenbogen aussieht. Du bist ja nun von Geburt an blind, du hast noch eine Sehkraft von 1%.
Genau.
Wie kann ich mir das vorstellen? Weil wenn du nie gesehen hast, wie Farben sind, wie die schillern, was es da für Nuancen gibt. Wie kann man sich das dann vorstellen? Weil du hast ja gar keine Vergleichsmöglichkeit.
Also Farben habe ich halt schon kennengelernt. Also rot, grün, blau, gelb. Also grundsätzlich habe ich Farben kennengelernt und kann Farben sehen, wenn die Lichtverhältnisse gut sind. Also wenn die Sonne scheint zum Beispiel oder so. Es ist halt extrem situationsabhängig. Aber so kann man die Farben natürlich abspeichern und dann lernt man eben auswendig, dass der Regenbogen von gelb über orange, über rot, über lila und so weiter. Also man lernt es halt so auswendig. Aber ich glaube, lila ist aus. Also jedenfalls, also man weiß dann schon auch, in welcher Abfolge Farben dann so hingehören und so und ja.
In der Vorbereitung zum Interview, da ploppen natürlich auch bei mir so die Fragen auf, was wäre, wenn? Und da an dich die Frage, Christina, das Universum möge das bitte verhüten. Aber wenn jetzt wirklich ein Worst Case eintritt und du erblindest durch einen Unfall, durch einen schlimmen Schicksalsschlag, glaubst du, dass du hast auch keine Kristallkugel. Glaubst du, dass vielleicht die Arbeit an dieser Serie und die Vorbereitung dir dann vielleicht ein bisschen das erleichtern würde, dich mit dem Los dann und dem Schicksal abzufinden? Weil ich glaube schon, es ist nochmal eine andere Nummer, wenn du jahrelang als Sehende gelebt hast und dann erblindest, als wenn du es nicht anders kennst. Ich glaube schon, dass das ein großer Unterschied ist.
Glaube ich auch. Ja, glaube ich auch. Und ich glaube auch nicht, dass ich dadurch, dass ich jetzt diese Rolle gespielt habe oder Pamela kennengelernt habe oder so, da jetzt sagen wir, ja, das ist kein Problem. Das
nee, so ist, es auch, so ist es auch nicht gemeint, nee, so um Gottes Willen. Nicht gemeint.
Aber du hast schon recht, ein kleines bisschen hat mir die Erfahrung, so eine Rolle für mich zu entdecken, damit zu beschäftigen, mich damit auseinanderzusetzen, hat mir so ein kleines bisschen
Den Schrecken genommen.
Ja, oder die Augen geöffnet, haha. Im Sinne von, es ist natürlich möglich mit einer Einschränkung, also wenn etwas nicht mehr so funktionieren sollte, wie es jetzt im Moment funktioniert, damit umzugehen. Und ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, was passieren würde, wenn ich, habe mir irgendwie vorgestellt, im Alter könnte es gut sein, dass ich weniger und weniger und weniger sehe.
Dann meldest du dich bei mir.
Dann würde ich genau das machen, Pamela. Genau das habe ich mir vorgestellt. Ja. Dann würde ich dich anrufen und sagen, okay, jetzt brauche ich deine Hilfe, es geht los bei mir.
Ich würde dich an die Hand nehmen und sagen, alles kein Thema, komm, wir machen das.
Wenn man jetzt eine Frau wie Pamela sieht und die so ein tolles Leben führt, die was aus sich gemacht hat, die vor Lebenshunger und, also ich finde, du hast eine wahnsinnig tolle Ausstrahlung, bist einfach sehr, sehr inspirierend in der Art, auch wie du dein Leben wirklich am Schopf gepackt hast. Aber siehst du das, Christina, dann manchmal auch so, dass man mal ein bisschen weniger jammern sollte? Weil ich ertappe mich auch, dass man ja häufig mal so, ist alles so doof. Und ich habe natürlich auch heute im Auto auf der Fahrt nach Berlin immer geflucht. Warum hat das Schicksal so böse mit mir gemeint? Das Universum hasst mich. Und so, wo ich dann sage, hey, es ist alles gut. Und immer einsortieren und immer ein bisschen ins Verhältnis packen. Hat das auch vielleicht das in dir ausgelöst, dass du jetzt auch sagst, einfach mal Piano und nicht so viel sich über Dinge aufregen, die gar nicht so schlimm sind?
Also durch die Phase bin ich schon wieder durch. Das war so, als ich sie kennengelernt habe. Und jetzt habe ich mir aber erlaubt, wieder faul zu sein wie vorher. Ich bin eher ein fauler Mensch. In meiner Familie war fleißig sein ein Prädikat, also ein großes Lob. Und da habe ich immer drunter gelitten, weil ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht so schnell. Ich bin einfach nicht so schnell. Ich brauche irgendwie mehr Zeit für die Dinge. Und Pamela und meine Figur, Romy Heiland, sind sehr schnelle und sehr fleißige Menschen, die viel schaffen am Tag und irgendwie überall gleichzeitig mit ihren Gedanken sein können und immer schon einen Schritt vorausdenken und so weiter. Ich persönlich bin nicht so und ich genehmige mir das auch. Es ist okay.
Wobei, das ist ein Punkt mit dem Fleiß. Ich meinte jetzt aber auch so dieses, dass wir alle ja, wo wir im Grunde kein schweres Los zu, also man muss es immer sehen, man kann nie in die Menschen reingucken. Es gibt auch Menschen, die haben schweres Los und man sieht es ihnen nicht an, weil sie halt sehr viel Kummer haben, weil sie Depressionen haben. Aber wenn man keine Behinderung hat, Handicap hat, dass man dann einfach auch das, finde ich, besser einordnen kann, wenn man einmal mal so einen Tag hat, wo es einem schlecht geht und wo man dann ins Jammern verfällt. Also nicht, dass man sagt, oh, ich habe nicht genug geschafft, sondern dass man einfach mit sich und der Welt so hadert und sagt, das ist alles so doof. Das meine ich damit.
So Stein, ne? Ja, dieses Gefühl, genau. Jetzt verstehe ich, was du meinst.
Ja, also, sorry, vielleicht war es etwas zu kryptisch gefragt.
Genau, vorher schon verstanden.
Mir, natürlich, klar. Gar keine Frage, dass du das vorher schon verstanden hast. Ich habe vielleicht. Also mir werden natürlich, manchmal hat man ja das Gefühl, es werden einem nur Steine in den Weg gelegt.
Und genau, das ist so schwierig. Was, ja.
So, ja. Dieses Jammern ist bescheuert, ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass Menschen, die gar nicht so viel sehen, so toll zurechtkommen. Das verstehe ich, ja.
Also meine Eltern sagen immer, eigentlich seit sie mich haben, gibt es eigentlich keine wirklichen Probleme mehr. Also ja, also dass man dann erstmal so sieht, was ist wirklich wichtig im Leben, wenn ein Kind halt mit einer Behinderung geboren wird und vielleicht auch wieder stirbt und wieder abgeholt wird, sozusagen von dieser Welt. Also dass dann doch viele Dinge, über die man sich vorher vielleicht aufgeregt hat, eigentlich total irrelevant geworden sind oder so, ja.
Hat es, und wenn ja, welche Vorteile hat es, Menschen nicht zu sehen? Ich rede jetzt nicht von einem Regenbogen, von den schönen Dingen der Welt. Gut. Ich glaube, das hast du auch schon mal gesagt, dass du es gar nicht so schlimm findest.
Absolut, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also ehrlich nicht. Also mich, also das du jetzt nicht abwerten, aber mich interessiert gerade gar nicht, wie du aussiehst, welche Haarfarbe du hast, ob du überhaupt Haare auf dem Kopf hast. Ob du
Christina, so ein paar sind noch da.
Oder sowas. Also ja, das ist einfach für die Einordnung der Person nicht so wichtig in dem Moment. Und wenn man die Person nicht sieht, dann fokussiert man sich halt mehr auf die Stimme und ist halt auch dichter dran an der Person, lässt sie natürlich auch nicht so ablenken von den Dingen, die so drumherum sind, muss natürlich auch einige schlimme Sachen nicht sehen. Also meine Angestellten, die finden es immer für mich immer super, dass ich zum Beispiel diese fürchterlichen Kinderpornobilder dann nicht sehen muss, die dann zum Teil in den Akten sind, wo ich auch selber froh bin, die dann eben wirklich auch nicht zu sehen, oder wenn Sachen vielleicht baufällig sind, die man eigentlich als noch heil so in Erinnerung hat, dann ist das vielleicht auch so ein bisschen so eine Vertuschung. Also klar, wie gesagt, einige Sachen, die sieht man dann eben nicht, und das wäre jetzt erstmal so das, was mir so spontan dazu eigentlich einfallen würde.
Ich habe jetzt, da muss ich dich jetzt um Vergebung bitten, liebe Christina, so ein paar Fragen zum Thema, wie das Leben ist als Blinde. Also dass du jetzt mal einen Moment nicht, dass du denkst, ja, frag mich gar nichts mehr,
nein,
du kommst.
Gott, wunderbar, ich wunderbar. Höre gespannt.
Wenn du findest, toll. Es ist anders aufgrund deiner Rolle, kannst du natürlich jetzt sagen, stimmt ja gar nicht, was die da erzählen.
Genau, du kannst auch gerne immer reingrätschen, aber... Wann hast du eigentlich das erste Mal festgestellt, dass du nicht sehen kannst? Irgendwann macht es ja Klick. Also das merkst du ja nicht sofort. Ja,
ich weiß das eigentlich so genau gar nicht, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe ja irgendwie auch Farben mitgekriegt und grobe Umrisse mitgekriegt. Also wenn es jetzt komplett schwarz um mich gewesen wäre, könnte man diesen Punkt vielleicht eher einordnen. Aber wann ich irgendwie mitgekriegt habe, jemand anders sieht was und das sehe ich nicht, da kann ich mich eigentlich gar nicht mehr daran erinnern, weil ich es irgendwie nie als Problem wahrgenommen habe, dass jemand was sieht, was ich dann nicht sehe in dem Moment. Also ich glaube, deswegen ist mir das gar nicht so in Erinnerung, ehrlich gesagt.
Nun hast du gesagt, du kannst Farben sehen. Das finde ich ja auch eine sehr spannende Geschichte. Das war mir gar nicht klar. Das hilft ja auch schon mal
absolut,
sehr, um Dinge einzuordnen.
So für die Einordnung,
genau.
Richtig, genau.
Aber kannst du auch schemenhaft Formen erkennen, weil sonst wäre die Frage, wie siehst du die Welt?
Genau,
wie ist deine Vorstellung der Welt?
Also es kommt halt auch immer sehr auf die Situation an. Also jetzt hier zum Beispiel, wo wir jetzt hier sitzen, ist ein helle Tischplatte vor uns und wir haben halt mega Licht von oben, und dadurch kann man halt zum Beispiel auch die Rundung der Tischplatte kann man halt sehen, weil das halt ganz, ganz hell und zeichnet sich halt gegen den dunklen Boden eben ab. Und wenn man jetzt dann ein durchsichtiges Glas draufstellt, sehe ich zum Beispiel gar nicht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel irgendeine schwarze Scheibe oder dunkle Scheibe drauflegen, die sich halt gut von dem Weißen abzeichnet und eben das Licht einfach so hell lassen, wie wir es jetzt haben, dann sehe ich wahrscheinlich eben auch diese runde Scheibe. Wenn es jetzt aber meinetwegen ein Sechseck wäre oder ein Achteck wäre, könnte ich es wahrscheinlich nicht, also von der Scheibe unterscheiden. Also es wäre dann zu grob. Also man muss sich halt vorstellen, es ist halt doch alles sehr grob. Ja. Mhm. Ein Doppeldecker sind zwei parallele gelbe Linien sozusagen für mich auf der Straße.
Aber zum Beispiel jetzt bist du auch mal auf Reisen gewesen, hast du, weil du bist ja eine sehr wissbegierige,
neugierige,
junge Frau. Also das ist dann auch für dich eine Herzensangelegenheit, wirklich auch mal Orte zu besuchen, die dich interessieren, wo du was drüber gelesen hast,
absolut,
wo dir Menschen drüber erzählt haben.
Absolut, genau.
Hast du da ein Beispiel, also eine Stadttour oder wo fährst du mal hin?
Also wenn ich halt unterwegs bin, dann versuche ich natürlich Sachen vor Ort auch anzufassen, Gebäude, Fassaden anzufassen oder in der Kirche irgendwas anzufassen, die Gerüche, wie ist der Straßenbelag unter den Füßen. Also im Grunde ist es so ein Gesamtkunstwerk oder Gesamtkonzept, wie gesagt, in Hamburg bin ich auch sehr gern, wenn man da am Alster-Pavillon ist, da sind dann die Möwen, die da kreischen. Das ist zum Beispiel was man ja auch so mitnimmt als sehr individuell, wenn man jetzt irgendwo im Norden unterwegs ist, das Möwenkreischen, was es jetzt ja hier nicht so gibt, als Beispiel, oder Rauschen von Wellen oder so. Also eigentlich so alle Eindrücke, die man so einfangen kann. Auch optisch, wenn ich vor einer Kirche stehe, sehe ich vielleicht irgendwie einen hohen Turm oder so, einfach nur wie so ein Strich, der halt nach oben geht, der sich vom Himmel vielleicht irgendwie abzeichnet oder so, oder zwei Türme nebeneinander. Also sowas bleibt dann auch in Erinnerung.
Aber bist du schon mal zum Beispiel in London gewesen? Oder?
Also in London bin ich leider noch
also
nicht.
Also irgendeine große Stadt.
Würde ich sehr gern, ja. Aber ich bin halt hauptsächlich so in Deutschland dann unterwegs, also deutsche Großstädte. Mhm. Da bin ich eigentlich schon sehr viel so auf der Landkarte unterwegs gewesen. Amsterdam bin ich mal gewesen, aber so in Straßburg bin ich mal gewesen. Aber so grundsätzlich eigentlich mehr so in Deutschland.
Und es ist Fakt, dass man als Nichtsehende natürlich die anderen Sinne viel mehr geschärft hat. Du
Richtig.
Kannst viel besser fühlen, hören, tasten. Also die anderen Sinne sind wirklich geschärft, würdest du
absolut,
das bestätigen?
Absolut, ja. Sonst könnte man auch die Blindenschrift zum Beispiel gar nicht mit den Fingern lesen. Das würde gar nicht funktionieren.
Oh ja, das, also ich merke da keinen Unterschied zwischen
zwischen deiner Reibe in der Küche und deinem Buch.
Aber das zum Beispiel wäre jetzt eine Frage an dich. Du hast ja nun trainiert für die Rolle, hast du ja gesagt, du hast dieses Learning by Doing und hast dich diesen Momenten ausgesetzt. Hast du dann in dem Moment schon gemerkt, da stellt sich auch relativ kurzfristig was um, dass du einfach mehr hörst? Oder ist das ist wahrscheinlich Quatsch, ne? So schnell geht das nicht. Wenn man nur einmal sich eine Augenbinde umbindet.
Nee, leider so schnell geht's leider nicht. Also konzentriert sich mehr drauf und deswegen hört man plötzlich mehr. Also ne, wenn man einmal versteht, woran man sich orientieren kann, dann hört man das, was man normalerweise eben einfach gar nicht mitbekommt, weil man sich so auf Sehen konzentriert. Mhm. Das passiert natürlich schon, aber ich glaube nicht, dass ich...
Also sehende Menschen können in der Regel keine Blindenschrift mit den Fingern lesen. Ja. Das passiert dann wirklich auch erst, wenn man wirklich sehr, sehr, sehr wenig sieht. Also auch sehr stark sehbehinderte Menschen können in der Regel keine Blindenschrift mit den Fingern dann lesen, zum Beispiel. Das ist einfach so.
Eine Frage, die sicherlich dir häufig gestellt wird, aber ich finde sie auch sehr spannend. Jeder Mensch träumt ja, wir alle müssen ja träumen.
Oh ja, das sind wir schon so oft gefragt worden, ne, Christina.
Aber wenn man als Sehender schon manchmal überwältigt ist von Träumen, wo man sagt, was ist das für ein wirrer Kram, und man ist manchmal völlig außer sich, manchmal vor Freude, manchmal auch vor Entsetzen, wenn man einen Albtraum hatte. Wie kann man sich das bei dir vorstellen? Wie träumst
also,
du und was träumst du?
Das wird halt wirklich ganz
du?
Oft gefragt, weil das interessiert die Menschen offensichtlich ganz fürchterlich.
Kannst du mal sehen, ne? Wir sind alle Träumer.
Genau, und also da kann ich halt es fast ein bisschen desillusionieren vielleicht. Kann ich nur sagen, dass ich genauso träume, wie ich auch den Alltag erlebe. Also wenn ich von dieser Situation, in der wir uns jetzt hier befinden, träume und wir haben ja sehr gutes Licht, guck jetzt auf meinen linken Arm, da habe ich einen gelben Pullover an, dann träume ich von diesem Gelb, von meinem Pullover vielleicht dann, aber ich werde jetzt nicht sozusagen Christina oder dir jetzt quasi auch ein Gesicht dann hinzusetzen in dem Traum. Also wenn ich mich jetzt irgendwie heulend in Christinas Pullover kuschele, weil irgendwas ganz Schreckliches passiert ist, dann träume ich halt auch Christina nur bis zu diesem Flauschpullover und dann eben auch ohne das, was ich jetzt auch in der Realität nicht sehe, ne? Mhm. Also es ist quasi komplett identisch. Die Wahrnehmung ist identisch, kann man sagen. Wie beim Sehenden auch, der hat ja auch ein Bild, was er sieht, was seine Realität vielleicht sieht. Also ich sehe nicht mehr im Traum als in der Realität.
Eine Frage zu deinem Beruf. Inzwischen bist du ja wirklich prominent und alle, die dich konsultieren als Juristin, wissen ja, dass du nicht sehen kannst. Aber gab es zu Beginn deiner Karriere auch mal einen unschönen Fall, dass dann eine Mandantin oder ein Mandant kam und dann aufgrund der Tatsache, dass du nicht sehen kannst, dann nicht mehr von dir vertreten werden wollte, oder ist das nie passiert?
Also manchmal muss ich ehrlich sagen, bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Leute, die hier tagtäglich durchs Büro laufen, ob die wirklich alle wissen, dass ich nichts sehe oder wie wenig ich sehe. Also das frage ich die ja auch gar nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob, wenn ich dann weiterempfohlen werde, ob die dann das immer mit dazu sagen, die Leute, oder ob die es nicht mit. Also ich habe ehrlich gesagt teilweise das Gefühl, dass sie es vielleicht auch gar nicht dazu sagen, aber nicht absichtlich nicht dazu sagen, sondern weil es auch für die Leute dann gar keine Rolle spielt in dem Moment. Und also ich hatte noch nie jemanden, der dann gesagt hat, oh, jetzt, wo ich feststelle, dass sie blind sind, jetzt will ich das aber nicht mehr. Also ganz im Gegenteil, wenn es dann irgendwie doch zur Sprache kommt, sind sie eigentlich in der Regel ganz überwältigt und finden es dann ganz besonders toll und ganz besonders interessant. Und also das habe ich noch nie gehabt, dass dann jemand gesagt hat, das geht ja gar nicht und jetzt will ich das aber nicht mehr.
Du hast schon gesagt, die Frage nach den Träumen ist schon in den Top 10 oder Top 5. Kannst du mir noch 2, 3 Fragen verraten, die du am meisten von Menschen gefragt wirst?
Also wie gesagt, mit den Träumen ist schon extrem häufig.
Interessant.
Ja, auch was auch eine sehr häufige Frage ist, ob ich die Mandanten alle im Gesicht anfassen möchte, um zu wissen, wie sie aussehen. Wo ich sage, nein, ganz klar nein. Also ich möchte keine fremden Leute im Gesicht anfassen. Weil, wie gesagt, das Aussehen, das optische Aussehen in dem Moment gar nicht so wichtig ist.
Das ist dir auch generell nicht so. Hast du ja schon mehrfach gesagt.
Und weil ich aber auch finde, dass Leute im Gesicht anzufassen auch was sehr Persönliches ist. Also schon was sehr Übergriffiges. Und also natürlich habe ich meine Eltern schon im Gesicht angefasst. Natürlich meinen Freund schon auch mal dann, als wir uns kennengelernt haben, mal im Gesicht angefasst und so. Aber auch der Erkenntnisgewinn ist komischerweise gar nicht so groß dabei, wenn man jemanden dann im Gesicht anfasst. Also es führt nicht dazu, dass ich dann plötzlich so ein optisches Bild vor meinem inneren Auge habe, interessanterweise. Und wie gesagt, dabei fällt mir gerade ein, wo wir hier zusammen sitzen. Ich hab Peter, glaube ich, mal im Gesicht angefasst, aber weil er mich drum gebeten hat.
Wer ist Peter? Muss ich
fragen? Peter ist der Mann von
Mein Mann. Von
Christina.
Ach, was?
Und weil ich ja gerade sage, wie privat das ist. Ja, nein, das war so gewesen. Ich war mal am Set von Großstadtrevier eingeladen. Das war früher als Kind meine Lieblingsserie. Und da hat ja der Peter auch mitgespielt zu der Zeit. Und irgendwie sind wir über das Anfassen, ich wollte dann auch die Uniform anfassen und habe dann eben auch die Schauspieler eben dann auch angefasst. Und irgendwie sind wir auf dieses Gesicht-Anfassen-Thema gekommen. Und irgendwann standen irgendwie alle möglichen Schauspieler und Schauspielerinnen in der Garderobe. Und jeder kam und meinte, ja, du musst mich jetzt mal anfassen. Und alle haben sich quasi angeboten, so nach dem Motto, du musst mich jetzt mal im Gesicht anfassen. Ich meine, wenn die mir das so freimütig anbieten, habe ich das natürlich dann auch so gemacht. Das war quasi aus so einem Gag heraus, sondern wie nicht mehr aufzuhalten.
Ja. Aber auch da so drängt sich mir natürlich die Frage auf, selbst wenn du jetzt Menschen detailliert im Gesicht ertastest und die Konturen, und wie stellst du dir denn dann ein Gesicht vor? Weil du hast ja nie ein Gesicht wirklich gesehen.
Genau,
also
genau,
das kann ich mir so als Sehender nicht vorstellen.
Was man sich natürlich so merkt, ist, keine Ahnung, hat er flach anliegende Ohren, hat er abstehende Ohren,
sowas, Details,
hat er eine lange Nase, eine kurze Nase,
dicke Backen, dünne Backen.
Ja, sowas halt, hat er einen Bart zum Beispiel, hat er vielleicht sehr starke Augenbrauen, aber irgendwie, das bleibt auch nicht hängen. Ich weiß nur noch, dass die Haricklea, dass die ganz, ganz doll lockige Haare hat zum Beispiel, das weiß ich noch, aber ansonsten habe ich null Erinnerungen daran. Ich habe keinen Plan mehr, wie Peter aussieht.
Gut. Ja. So, liebe Christina, jetzt bist du auch wieder an Bord.
Ich könnte da noch stundenlang
zuhören. Ja.
Muss gar nicht sein.
Ihr beide habt sicherlich ja auch mal Momente, wo es stressig wird. Also wir alle kennen das, wo irgendwie alle Sachen zusammenkommen. Und wie geht ihr mit solchen Situationen um? Fang du doch bitte mal an, Christina. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps, dich dem nicht ganz so hinzugeben, dass du irgendwelche Rituale dann hast und sagst, nee, ich muss dann einfach mal tief durchatmen. Oder hast du irgendwas, um dich runterzubekommen, wenn du merkst, oh, das wird mir jetzt gerade alles zu viel.
Ich schreie dann und werfe mich auf den Boden.
Das hätte ich jetzt auch geantwortet.
Nee, ich bin wirklich, also ich bin überhaupt nicht stressresistent. Ich hasse das, zu viel zu tun zu haben, zu viel im Kopf zu haben. Ich kann immer nur eine Sache nach der anderen. Ich habe mich mittlerweile auch so weit, dass ich das akzeptiere bei mir. Und
ich muss kurz, also das hört man sicherlich gerade nochmal, ein wunderschöner Regen, Sturm, Schauer, also so der Endoktober Deluxe haben wir gerade. Also nicht wundern, das Geräusch ist vom Regen. Wir sitzen nämlich in so einem tollen Wintergarten, es prasselt auf die Fensterscheiben. Herrlich. Wie schön, wir freuen uns auf den Herbst und Winter.
Wir sitzen im Trockenen.
Das stimmt. Guck mal, Pamela. Ja,
wie sie so, wieder.
Genau. Nein. Also du bist nicht richtig stressresistent und aber.
Aber natürlich, also atmen hilft total. Und ich sage mir Dinge.
Autosuggestion. Ne?
Genau. Ich stelle mir vor, das ist nur dieses eine jetzt. Also ich mache die Dinge hintereinander dann. Ich dachte, jetzt, du fängst an mit dem und lässt das andere fahren. Und wenn es dann zu spät ist, ist es zu spät. Es ist nicht dieses, also sich selber zu sagen, manche Dinge sind auch nicht so wichtig, du kannst nicht alles jetzt gleichzeitig können, machen. Mm-hmm. Das ist so meine Taktik, das versuche ich und das funktioniert dann.
Mal funktioniert es mal nicht so gut, genau. Glaube ich. Ne? Das genau. Kann ich auch ein Liedchen von singen. Liebe Pamela, hast du irgendwelche Tipps vielleicht für uns beide, für die Hörerinnen und Hörer?
Also man hat natürlich auch als Anwalt Stress, ist ja klar.
Das wollte ich sagen, soll vorkommen.
Also wichtig ist natürlich wirklich auch alles Mögliche aufzuschreiben, also ein Kalender, ein extrem gut geführter Kalender, damit man eben einfach auch nichts vergisst. Also das beruhigt dann auch, wenn man Stress hat, wenn man einen guten Kalender hat, dass man halt weiß, okay, da steht alles drin und dann kann ich nicht alles vergessen und die Wahrscheinlichkeit, dass ich was vergesse, die ist dann sozusagen schon etwas reduziert. Wenn dann Sachen wirklich auf einmal kommen und alle zusammenkommen, dass man dann sagt, okay, ich komme jetzt eine Stunde zu spät, weil der Zug hat jetzt einfach Verspätung, ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern, also ich muss mich jetzt mit der Situation abfinden, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt so, wie es ist. Ja, und dass man versucht eben, genug Zeit einzuplanen. Also, dass man versucht, sich selber, wenn man Stress hat, dadurch den Stress ein bisschen rauszunehmen, dass man vielleicht noch eine halbe Stunde früher losgeht, zum Beispiel, weil wenn ich dann unterwegs Stress habe und ich laufe dann vielleicht noch vor lauter Stress irgendwo dagegen, gegen irgendeine Säule oder stolper, oh Gott, oder.
Das kann natürlich passieren.
Also, das ist dann richtig blöd. Also, dann ist der Tag richtig versaut und dann ist alles noch viel schlimmer. Und deswegen versuche ich halt, wenn ich Stress habe, irgendwie zu gucken, ob ich da irgendwo noch ein bisschen was rausnehmen kann, damit es einfach ein bisschen angenehmer wird.
Gab es in deinem Leben einen entscheidenden Wendepunkt? Wir alle haben ja im Leben Phasen oder auch mal Augenblicke, wo wir sagen, das ist jetzt sehr essentiell und das prägt uns sehr, das bringt uns in die richtige Richtung. Du hast ja nun erzählt, du hast schon ziemlich früh gewusst, was du beruflich machen willst. Aber hast du, wenn du zurückblickst, einen Punkt, wo du sagst, ja, das ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen. Das hat mein Leben so in die Bahnen geführt, dass ich jetzt dieses Leben führen kann, was ich heute führe?
Meine Selbstständigkeit beruht ja darauf, dass halt mein ursprünglicher Traum, im öffentlichen Dienst zu arbeiten, eben sich zerschlagen hat, was natürlich eigentlich so emotional eigentlich erstmal so die größte Niederlage meines Lebens war. Also wo ich wirklich auch sehr geweint habe und wenn ich darauf angesprochen wurde, auch in früheren Interviews auch sehr geweint habe, auch in dem Moment immer noch, weil es mich sehr berührt hat, wo ich wirklich so das Gefühl hatte, meine ganze Arbeit, meine ganze Mühe, mein Studium, meine Examina, das hat sich alles nicht ausgezahlt. Also so habe ich es damals empfunden. Aber jetzt inzwischen bin ich zu 100% darüber weg.
Da muss ich jetzt mich leider nochmal outen, hätte ich auch besser recherchieren müssen. Magst du das nochmal erklären? Also dein großer Traum war, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Genau. Als was? Also du bist doch jetzt bei Gericht, auch du bist ja Strafverteidigerin, was wolltest du ursprünglich machen?
Nein, ich wollte ursprünglich Richterin werden, wollte ursprünglich Strafrichterin werden. Okay. Das geht halt aus rechtlichen Gründen nicht. Und dann wäre ich halt auch gern Staatsanwältin geworden, um halt einfach auch in diesem Gericht zu arbeiten, wo ich jetzt arbeite. Dieses Gericht, dieser Ort ist quasi so der kleinste gemeinsame Nenner, die kleinste Schnittmenge sozusagen für den Wohlfühlfaktor. Ja, also dahin muss ich und woanders hin will ich halt nicht. Also ein anderes Bundesland oder so wäre jetzt nicht für mich in Betracht gekommen. Aber wo dann eben klar war, du wirst halt kein Zimmer in diesem Gebäude haben sozusagen, ja.
Okay.
Hatte ich halt erstmal so das Gefühl, als ob so alles zusammenbricht, alles zusammenfällt. Und jetzt inzwischen, ich bin ja sowieso jeden Tag da. Also das hat mir ja gar keiner weggenommen in dem Sinn. Und ich habe viel mehr Freiheiten als Rechtsanwältin. Ich kann in der Welt rumreisen. Das könnte ich ja gar nicht, wenn ich da fest angestellt wäre sozusagen beim Staat. Und man denkt ja auch, wenn man jung ist, naja, dann habe ich halt geregeltes Einkommen, dann ist man quasi abgesichert. Also so diese ganzen Dinge, ne, diese, die man dann auch da so im Kopf hat. Und das war dann schon auch so ein ganz entscheidender Punkt in meinem Leben, muss
und
ich sagen.
Und warum ist dieser Traum zerplatzt? Warum durftest du das? Also was ist denn die Gründe für dieses?
Es gibt in der Strafprozessordnung halt einen Paragraph und da steht halt drin, das Gericht schöpft das Urteil aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung. Und zu diesem Wort Inbegriff zählt die Rechtsprechung halt eben auch das Sehen, sodass eben blinden Menschen Strafrichter sein versagt wird. Aber ich wollte ja immer Strafrecht machen, so Zivilrecht, so, das hat mich ja nie so wirklich so doll interessiert. Ich wollte ja immer mit den Bösewichtern
Wobei,
zu tun
das
haben.
Sag ich jetzt als Naivling und nicht der Materie so mächtig, dass Justitia hat ja auch eine Bindung und
Richtig.
Ist blind. Und warum darf man da nicht als blinde Richterin sein? Das ist ein totaler Quatsch.
Ja, weil die Leute halt, die 1923 diese Rechtsprechung mal in die Welt gesetzt haben, sich einfach nicht vorstellen konnten, was blinde Menschen leisten können. 1923 hat man einen Blinden einem Schlafenden gleichgesetzt, was natürlich völliger Quatsch ist, aber damals wussten es die Menschen halt eben auch nicht besser.
Aber dann ist doch höchste Zeit für eine Reform, oder nicht?
Also ja, aber es gibt halt nicht so viele Menschen, die es betrifft, in dem Sinne, die, also es gibt nicht so viele, die da jetzt dahinterher sind. Also wenn sie jetzt draußen jemanden fragen würden, dann würden sie sagen, wieso müssten denn blinde Menschen Strafrichter werden? Das geht doch gar nicht. Ich hatte letztens mit einer Richterin gesprochen, die hat mir erzählt, ein Bekannter von ihr hätte ihr erzählt, blinde Rechtsanwälte, sowas gibt's doch gar nicht.
Wahnsinn.
Die Romy Heiland, das ist ja totale Fiktion. Sie versteht ja gar nicht, was das soll. Und hat sie gesagt, ja wieso, ich habe doch die Frau Papst jeden Tag bei mir. Natürlich gibt es blinde Rechtsanwälte und die Serie ist ganz toll. Also das ist, hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen.
Kann man
sagen.
Mal sehen, ne? Man verwundert sich über einige Menschen. Ja. Liebe Christina, hast du ein Lebenskredo, das dir immer wieder durch dein Leben hilft? Also wo du sagst, ja, auch wenn es mal Scheibenkleister läuft, das ist einfach so mein Leitsatz, der passt einfach für mich.
Also das zu sagen, ist ja eigentlich schon das Gegenteil von dem, was es ist.
Jetzt bin ich gespannt.
Also über bestimmte Dinge spricht man nicht.
Für mich, es gibt ein wunderschönes Wort, ein englisches Wort, humble. Und das macht
Bescheidenheit,
mich ganz
heißt das
glücklich.
Bescheidenheit.
Genau, es heißt Bescheidenheit und irgendwie ist aber dieses humble, ich weiß nicht warum, aber es hat so was Hummeliges auch für mich. Es ist ein ganz warmes, schönes Wort.
Ja.
Und ich begebe mich gerne in eine solche Atmosphäre und bin gerne mit Menschen zusammen, die das so ausstrahlen und die bescheiden sind. Bescheidenheit ist eine Tugend. Sowas gibt's ja auch alles im Deutschen. Was ich damit sagen will, ist, das Leben hat was für mich mit Respekt vor anderen Menschen, vor Tieren, vor der Umwelt, vor dem eigenen Leben, vor den eigenen Gefühlen, vor der eigenen Gesundheit zu tun. Also alle diese Dinge sind wunderschön und eigentlich ein Wunder. Alles das ist so ein Wunder. Und in so einer Welt bewege ich mich gern. Und immer, wenn ich das vergesse, weil also der Alltag kommt,
klar.
Und du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, und Stress kommt und Dinge, die man erreichen will und muss und Termine, die es zu einzuhalten gilt oder so, dann vergisst man das manchmal und da kann man aber immerhin wieder zurückkommen und dann bin ich wieder bei mir und wieder glücklich und dankbar und
schön.
Ja, so.
Demut finde ich, einige finden das Wort doof, ich finde das eigentlich schön, weil es ist ja toll, wenn du auch mit einer Demut auf dein Leben guckst und auch einfach dich nicht selbst zu wichtig nimmst. Natürlich müssen wir uns hin und wieder auch mal richtig nehmen, das ist auch menschlich, finde ich. Ne?
Ja, man darf ja auch mal stolz sein auf das,
genau,
was man gemacht hat oder geleistet hat.
Genau.
Ich finde immer Leute doof, die sagen, ja, ich bin nichts, ich kann nichts.
Das ist
und das
Quatsch,
stimmt dann in Wahrheit gar nicht. Also klar, man soll sich nicht hinstellen und sagen, ich bin die Beste und die Tollste und keiner kann mir das Wasser reichen, aber mal zu sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit oder stolz, was ich so auf die Beine gestellt habe, das finde ich ist total legitim.
Ja.
Ja, sonst kann man es ja gar nicht mehr im Spiegel anschauen.
Stimmt. Pamela, hast du denn auch ein Lebenskredo?
Also ich habe immer gesagt, was mich nicht umbringt, macht mich stark und nichts ist unmöglich und alles kann man erreichen, wenn man nur will.
Ja, und da bist du ja das beste Beispiel für. Ne? Insofern, finale Frage. Wir alle wollen ja gerne glücklich werden. Das ist ja der Urantrieb. Wir möchten gerne, dass es uns gut geht, dass es der Welt gut geht, den Menschen, die an uns rumleben. Aber was ist für euch da der Schlüssel? Also was bedarf es, um ein zufriedenes, glückliches Leben zu führen? Was ist für euch da so, ist der Schlüssel oder was sind die Schlüssel, um das zu erreichen?
Also ich würde sagen, man muss mit sich selber auch erstmal im Reinen sein. Also man muss sich selber einfach auch mögen und nicht sagen, ja, ich bin hässlich oder mein Körper gefällt mir nicht oder ich kann nichts, ich bin klein. Also man muss selber grundsätzlich mit sich im Reinen sein, finde ich, damit man überhaupt die Gabe hat, Glück zu empfinden oder Glück auch sich selber zu schaffen. Also wenn man weiß, was einem gut gefällt, dann kann man ja auch daran arbeiten, dass man eben mit Menschen zusammen ist, die einem einfach gut tun, wo man spürt, die schließt man ins Herz, dass man Tiere an seiner Seite hat, die man lieb hat. Unsere Katze zum Beispiel, wie ich mit meiner Katze schmusen kann.
Die habe ich noch gar nicht gesehen. Wo ist die? Die hat sich versteckt.
Die ist jetzt drüben bei meinen Eltern, weil okay. es jetzt auch so nass draußen ist.
Ja, ja, das ist
dass man einfach Orte besucht, die einen emotional irgendwie berühren. Also ich finde, eine emotionale Verbindung zu den Dingen, die einem persönlich wichtig sind, die machen einen glücklich, und die Menschen, die nicht in der Lage sind, eine emotionale Verbindung irgendwie aufzubauen zu Dingen oder zu Menschen, die können auch nicht glücklich sein.
Ja, also auch das Wort Empathie, glaube ich. Ne? Empathie, Empathie ist ja auch ein Schlüssel, dass man sich öffnet, dass man sich in andere Menschen hineinversetzt.
Richtig, dass man überhaupt neugierig ist auf andere Menschen, dass man sich nicht abschottet gegenüber von anderen und sagt, das interessiert mich alles nicht.
Christine.
Das würde ich so unterschreiben, wie sie das gesagt hat. Mir fällt noch ein, dass ein guter Weg ist, wenn man das Gefühl hat, man findet sein Glück nicht gerade, das Morgen und das Gestern wegzulassen und das Hier, also das Jetzt, Hier und Jetzt zu nehmen. Sich da zu befinden.
Ja, was sehr wichtig und gut ist, aber es fällt uns leider manchmal schwer. Ja. Ne? Da muss man sich selber so ein bisschen in den Hintern kneifen und konditionieren. Ja, ist ja so, ne? Weil ich glaube, das ist genau das Richtige, auch dieses Carpe Diem und das Glück im Moment erkennen.
Da dachte ich
auch, wo wir manchmal steht irgendwie, es steht einem direkt, irgendwie es springt einem förmlich an, das Glück, aber man sieht es nicht, wenn man einfach so in sich selbst gefangen gerade ist mit Problemen, die man manchmal natürlich auch, die einen auch überwältigen können. Ich will das nicht erst so wegwischen, ne? Weil es gibt natürlich auch Menschen, die haben sehr, sehr große Probleme und haben da sehr viel zu stemmen. Insofern, aber jeder nimmt es, glaube ich, auch anders an. Und ich glaube, Pamela, du hast ja eine besonders powervolle Art und bist da sehr kraftvoll. Insofern ganz toll, inspirierend. Ja, dann wünsche ich euch beiden ganz viel Erfolg für die dritte Staffel, dass die Quoten von Die Heiland, wir sind Anwalt auch wieder so toll sind. Dann gibt es sicherlich auch noch eine vierte Staffel. Könnt ihr denn verraten, ist das schon so ein bisschen in der Schublade oder wird das immer noch von der ARD so ein bisschen, naja, erstmal die Quoten und dann schauen wir mal, oder ist das schon was, kann man da schon was verraten?
Ja, es hängt ja leider immer von der Quote ab.
Ist also tatsächlich jedes
also
Mal, ne?
Bitte. Jedes Mal, also jedes Mal zittern wir wieder wegen der Quote und gucken dann am nächsten Tag aufs Handy und natürlich, also ich glaube, ich spreche jetzt für alle, dass alle sich eine vierte wünschen, wäre auch irgendwie komisch, wenn nicht, und natürlich gibt es auch so mal so Überlegungen, so Gedankenspiele, was könnte man denn da so machen in der vierten, was wäre dann da so denkbar so, das ist ja, es muss ja auch irgendwie in gewisser Weise irgendwie ein Konzept geben, wenn es dann soweit ist, kann man dann nicht sagen, oh Gott, jetzt wissen wir gar nicht, was machen wir denn jetzt überhaupt?
Gut, die Drehbuchautorinnen und Autoren, die werden sicherlich viele Ideen haben.
Aber es liegen jetzt nicht
Ideen
schon irgendwie lauter Bücher da rum oder so.
Also ich drücke ganz fest die Daumen, ich habe es sehr genossen, mit euch zu sprechen, vielen Dank, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt und alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank für die tolle Einladung.
Dankeschön.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.